Was ereignete sich am 1. Juli vor 15 Jahren? Können Sie uns da nochmal mit zurücknehmen?
Ja, vielen Dank erst einmal für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, 15 Jahre ist das her. Es ist schon sehr erschreckend, dass das doch schon so eine lange Zeitspanne ist. Und für mich als Muslima wirkt das tatsächlich so, als wenn es erst gestern gewesen ist, weil sich für mich und für viele oder die meisten Musliminnen hierzulande dieser Tag sehr stark einmarkiert hat. Marwa al-Shabini hat etwas erlebt, was sehr viele Musliminnen tatsächlich im Alltag erleben. Sie war mit ihrem Kind als Mutter auf dem Spielplatz und wollte eigentlich nichts anderes, als ihr Kind schaukeln zu lassen. Als ein Mann diese Schaukel besetzt hatte, forderte sie den Platz ein und dieser kam damit nicht klar und beschimpfte sie als Terroristin. Anders als viele andere Musliminnen hat Marwa al-Shabini versucht, ihr Recht einzufordern, indem sie vor Gericht gegangen ist und dort auf den ganz normalen Rechtsweg die Situation erklärt hat. Und gerade als es eigentlich schon vorbei war, wurde sie weiterhin im Gerichtssaal von diesem Mann beschimpft und schließlich auch auf brutalste Art und Weise mit mehreren Messerstichen ermordet.
Es ist jetzt aus heutiger Perspektive wirklich schwer vorstellbar, dass sich ein Mord in einem Gerichtssaal ereignen kann. Gleichzeitig zeigt es sehr exemplarisch auf, wie strukturell verankert der mangelnde Schutz für migrantisierte oder anderweitig marginalisierte Personen in Deutschland, in Sachsen zu der Zeit gewesen ist. Welche Umstände konnten diesen Mord ermöglichen?
Ich denke, das fragen sich tatsächlich viele Menschen bis heute, warum dieser Mensch so viel Zeit gehabt hat, auf die Frau dermaßen einzustechen, warum und vielleicht um auch so ein bisschen weiterzugehen. Marwa al-Shabinis Mann war ja vor Ort gewesen, ist dazwischen gegangen, um seine Frau zu schützen, wurde aber auch selbst verletzt und das nicht nur für den Täter, sondern auch von einem Wachmann, der ihn für den Täter hielt, was auch sehr bezeichnend ist, dass eben marginalisierte Menschen ja sehr diffizil betrachtet werden beziehungsweise mit Stigma konfrontiert sind und in dem Moment, wo sie eigentlich hätten geschützt werden müssen, werden sie als Täter markiert. Also es, laut vielen Berichterstattungen dachte der Wachmann dann, es handelte sich bei dem Ehemann um den Täter und deswegen wurde dieser auch angeschossen. Das spiegelt eigentlich tatsächlich die Lebensrealität vieler Musliminnen dar. Und nicht nur Musliminnen, sondern auch, und das macht ja antislimischen Rassismus mit aus, muslimisch gelesene Menschen, ne, dass sie mit viel Stigma konfrontiert sind, immer nur mit Täterschaft in Verbindung gebracht werden oder einfach negativ assoziiert werden. Und das hat dieser Frau tatsächlich und ihrem ungeborenen Kind an der Stelle das Leben gekostet. Nicht zu vergessen, dass selbst ihr dreijähriges Kind auch vor Ort gewesen ist. Marwas Tod ist ein Abbild dessen, im extremen Maße, was geschieht, wenn Rassismus bzw. weil Rassismus so stark verankert ist in der Gesellschaft und das gesamtgesellschaftlich. Rassismus hat viele Gesichter, antimuslimischer Rassismus hat viele Gesichter. Das fängt in Anführungsstrichen Kleinigkeiten im Alltag an, ob es jetzt institutionell oder privat ist oder im extremen Maße, wie es bei Marwa al-Shabini der Fall gewesen ist.
Und gleichzeitig zeigt sich ja auch, eben damals hat das Verbrechen an Marwa al-Shabini kein Umdenken bewirkt. Vielmehr hat sich der antimuslimische Rassismus, Sie haben es gerade auch schon beschrieben, in den 15 Jahren seither eigentlich stetig ausgeweitet, hat zugenommen. Was sind aus Ihrer Perspektive die Gründe dafür, dass antimuslimischer Rassismus in unserer Gesellschaft kontinuierlich wächst?
Wir müssen bedenken, wir sprechen hier von der größten religiösen Minderheit hierzulande. Das bedeutet, von etwas Fremden in diesem Zeitalter noch zu sprechen, im digitalen Zeitalter, es existiert viel Wissenstransfer, es existiert seitens Aktivistinnen oder Organisationen sehr viel Aufklärungsarbeit. Bezeichnend ist, dass im Bereich antimuslimischer Rassismus sehr oft negative Vorkommnisse, Täterschaften als Abbild für alle Musliminnen genommen werden. Das heißt, sie werden homologisiert, ihnen wird eine Individualität abgesprochen, Verbrechen seitens Islamistinnen werden als allgemeingültig für alle Musliminnen genommen. Und ich denke tatsächlich, das spielt sehr viel rein, ne? Und die Vernachlässigung der eigenen Verantwortung im Sinne von, wie bilde ich mich weiter, wie lerne ich zu differenzieren zwischen Menschen, ganz egal, welche religiöse Identität sie haben.
wenn wir jetzt über die Ausweitung von antimuslimischem Rassismus sprechen, Claim Allianz, ein Zusammenschluss aus über 50 zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich gegen Islam- und Muslimfeindlichkeit einsetzen, haben jetzt für 2023 eine neue Statistik veröffentlicht, wo sie antimuslimische Vorfälle registriert haben. Und die Zahl ist auch sehr alarmierend. Durchschnittlich gibt es 5 Vorfälle pro Tag. In welchen Kontexten sind MuslimInnen denn besonders bedroht?
Bei Musliminnen ist auf jeden Fall hervorzuheben, dass sie eben mehrfach Diskriminierung erleben. Das heißt, sie erleben nicht nur Rassismus oder Diskriminierung aufgrund ihrer Wurzeln oder ihrer religiösen Identität, sondern auch gepaart mit Sexismus oder mit anderen Diskriminierungsformen. Das bedeutet für eine Frau beispielsweise, lassen Sie den Lebensbereich Arbeit nehmen, die jetzt als fiktives Beispiel ein Kopftuch trägt, dass ihr Kompetenzen abgesprochen werden aufgrund dieses Kopftuchs oder aufgrund ihrer religiösen Identität. Sie wird benachteiligt als Frau an sich, als lassen Sie sie noch Mutter sein. Und all diese Wechselwirkungen führen wiederum zu anderen Folgen, die ihr weiterhin das Leben schwer machen. Also was bedeutet das für eine Frau, die beispielsweise Fluchterfahrung hat, ein Kopftuch trägt, Muslima ist, einen Job sucht oder bereits arbeitet und das in sehr prekären Verhältnissen und nach Feierabend noch Mutter ist und als sicherer Hafen für ihre Kinder fungieren möchte, wenn sie auf diese vielen Art und Weisen diskriminiert wird. Und hinzu kommt, das eine führt zum anderen, wenn sie weiterhin beispielsweise Gewalt ausgesetzt ist, ne? Ob es jetzt ökonomische Gewalt, physische Gewalt ist, erschweren ihr all diese Stigmatisierungen, die sie in der Dominanzgesellschaft, ob auf der Arbeit, im Gesundheitswesen, in Behörden und herauszukommen tatsächlich aus solchen prekären Lagen. Denn sie kann nicht auf die Ressourcen, die in der Dominanzgesellschaft oder in der Infrastruktur, so wie wir sie haben, nicht zählen, weil sie eigentlich ständig damit beschäftigt ist, irgendwelche Stigma aus dem Weg zu räumen oder sich behaupten zu müssen und zu erklären, hey, ich gehöre keiner homogenen Masse an, ich bin ein Individuum und ich brauche das und das. Und das ist das, was Frauen, die als muslimisch gelesen werden oder Musliminnen sind, tagtäglich erleben hierzulande. Und man darf nicht vergessen, wenn das jetzt noch Frauen mit Fluchterfahrung beispielsweise sind, tragen sie auch gewisse Traumata mit sich herum. Die haben eine Flucht hinter sich und sie kommen hierher, um Sicherheit zu erlangen und sich hier ein Leben mit ihrer Familie aufzubauen, sich auch zu entfalten, genauso wie jede andere Frau, die bereits hier geboren ist oder jede privilegierte Frau, wird aber ständig ausgeschlossen, ständig schikaniert, ständig diskriminiert, was auch viel zu Retraumatisierung führt. Also es ist eine Wechselwirkung, deswegen sprechen wir auch immer bewusst über intersektionale Ansätze und den fehlenden intersektionellen Blick, wenn es um Frauen mit Flucht- und Migrationsgeschichte beispielsweise geht, weil es eine Wechselwirkung aus allem ist. Also das eine führt zum anderen und unterm Strich sind dann Frauen meistens die Leidtragenden.
Ja, Sie haben da jetzt auch schon einen ganz konkreten Faktor angesprochen, wenn wir eben über antimuslimischen Rassismus sprechen, dass insbesondere Frauen davon betroffen sind, aber auch, dass sie mehrfach Diskriminierung erleben. Warum greifen Sexismus und Islamfeindlichkeit oft ineinander? Haben Sie eine Herleitung dafür, weshalb besonders Frauen antimuslimischem Rassismus ausgesetzt sind?
Naja, es kommt drauf an, ne? Sprechen wir über Frauen, die jetzt zum Beispiel ein Kopftuch tragen, dann ist das sehr sichtbar. Und gerade ein Kopftuch dient als Projektionsfläche für so vieles. Lassen Sie uns über weißen Feminismus sprechen, der diese Frauen ausschließt und ihre spezifischen Bedürfnisse nicht mitbedenkt oder sie als unterdrückt wahrnimmt. Das nicht nur im weißen Feminismus, sondern tatsächlich gesamtgesellschaftlich, dass die muslimische Frau als die Unterdrückte gilt, oder das Kopftuch als politische Flagge des Islams auch benannt wird und dementsprechend auch sehr viel Hass damit einhergeht und der Mensch hinter dem Ganzen eigentlich gar nicht mehr gesehen wird. Mhm. Frauen und natürlich dementsprechend auch Musliminnen werden auch gerne einfach instrumentalisiert. Das bedeutet für eine Muslima, sie wird instrumentalisiert, um glaubenskritische Diskurse zu führen im Sinne von, sie wird doch nur unterdrückt und wir müssen sie befreien beispielsweise. Wobei ich mich an der Stelle frage, befreit man eine Frau von etwas Vermeintlichem, indem man sie ausschließt, indem man ihr Kompetenzen abspricht, indem man sie gewalttätig angeht, ob psychisch oder physisch. Oder man nimmt sie als Bedrohung wahr, weil sie einen Glauben hat, der mit den eigenen Werten nicht in Einklang ist oder den man nicht einmal kennt, sondern man geht nur von etwas aus. Da wären wir wieder bei dem Thema Entmenschlichung im Sinne von, es wird nicht der Mensch dahinter gesehen, sondern es wird nur eine große Masse gesehen. Und das Bild, was man sich durch Medienberichte, durch Hören und Sagen selbst kreiert hat, dem glaubt man einfach, obwohl es heutzutage, wie gesagt, sehr einfach ist, Recherche zu betreiben und sich selbst Wissen anzueignen, sich selbst weiterzubilden und losgelöst von dem, was man kennt oder hört oder was auch immer, sich selbst ein Bild zu machen.
Ein weiterer Aspekt, den ich auch sehr, sehr bezeichnend finde, beziehungsweise wo es auch geht, darüber zu sprechen, denn ähnlich wie bei der Statistik zu antisemitischen Vorfällen kam es besonders zu einer Zunahme antimuslimischer Vorfälle in der Zeit nach dem 7. Oktober, nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel bis zum Jahresende. Was sind aus Ihrer Perspektive hier für die Gründe?
Das ist eigentlich so das perfekte Beispiel dafür, wie defizitär Muslime dann betrachtet werden, im Sinne von, dass sie negativ assoziiert werden. Das heißt, eine schlimme Tat wird als allgemeingültig betrachtet für eine ganze Gruppe von Menschen. Und wie gesagt, das ist das Abbild dessen, was geschieht, wenn man eben nicht differenziert auf Menschen blickt, eben sie entmenschlicht und ihnen Identitäten einfach abspricht oder welche zuschreibt.